Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr, Rendezvous. Die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Der Bundesrat will ein Gesetz für Söldnerfirmen erlassen, gegen Krieger und Umstürzler aus der Schweiz. Dann Kritik am ägyptischen Militär. Der Opposition gehen die Veränderungen nun zu schnell. Kritik am deutschen Verteidigungsminister. Karl Theodor zu Guttenberg soll bei seiner Doktorarbeit abgeschrieben haben. Und Dauerkritik am Bundesrat und seiner Rolle im Gerangel ums Bankgeheimnis. Das Thema im Tagesgespräch. Rendezvous am Mikrofon Ivana Pribakovic. Zuerst zum Nachrichtenüberblick mit Thomas Fuchs.
Der Bundesrat will, dass für Söldnerfirmen Regeln geschaffen werden und lässt deshalb ein Gesetz ausarbeiten. Nach Ansicht des Bundesrates sollen Firmen, die von der Schweiz aus Söldner zu Einsätzen ins Ausland schicken, in Zukunft die Bundesbehörden informieren müssen. Söldner sollen sich dabei nicht an Kampfhandlungen beteiligen dürfen. Das geplante Gesetz erachtet der Bundesrat als nötig, nachdem die britische Söldnerfirma Aegis ihren Holdingsitz nach Basel verlegt hatte. Der Bundesrat hat das neue Rüstungsprogramm verabschiedet. Er schlägt dem Parlament die Beschaffung von Armeegütern im Umfang von 433 Millionen Franken vor. Das neue Rüstungsprogramm ist damit fast 200 Millionen Franken billiger als das letztjährige. Der größte Teil des Geldes, nämlich 180 Millionen Franken, soll für neue Lenkwaffen ausgegeben werden, die von Flugzeugen aus abgefeuert werden. Rund 170 Millionen würden in neue Brückensysteme für die Genietruppen investiert. Der Bund schließt seine Staatsrechnung 2010 mit einem Überschuss von 3,6 Milliarden Franken ab. Das ist noch einmal rund 600 Millionen Franken besser, als Bundesrätin Wittmer-Schlumpf im Januar vorausgesagt hatte. Budgetiert worden war ein Defizit von 2 Milliarden Franken. Die Finanzkrise wirkte sich weniger stark aus als befürchtet. Die ägyptischen Behörden haben an die Schweiz ein Rechtshilfegesuch gerichtet. Das bestätigt Volko Galli vom Bundesamt für Justiz.
Es handelt sich um ein Rechtshilfeersuchen im Zusammenhang mit Vermögenswerten von Vertretern des alten Regimes. Das Ersuchen ist gestern eingetroffen und wird von unserem Amt zurzeit geprüft.
Nach dem Rücktritt von Hosni Mubarak hat der Bundesrat bereits letzten Freitag allfällige Vermögenswerte des früheren ägyptischen Präsidenten und seines Umfeldes sperren lassen. Inzwischen haben die Unruhen in verschiedenen nordafrikanischen Ländern offenbar auch auf Libyen übergegriffen. In der Stadt Benghazi demonstrierten Hunderte gegen die Regierung von Staatschef Gaddafi. Polizisten und Gaddafi-Anhänger griffen die Menge an. Dabei seien 14 Personen verletzt worden, meldet eine libysche Zeitung. Aufstände gegen das Regime Gaddafi kommen in Libyen selten vor. In Bahrain am Persischen Golf ist es am dritten Tag in Folge zu Demonstrationen gegen die Regierung gekommen. Anlass war die Beerdigung eines Mannes, der gestern erschossen worden war. Tausende von Menschen forderten die Ablösung der Regierung, kritisierten jedoch nicht den König. In Bahrain herrscht eine sunnitische Oberschicht über die mehrheitlich schiitische Bevölkerung. Der Baselbieter Spezialchemiekonzern Clariant übernimmt den Münchner Rivalen Südchemie und bezahlt dafür 2,5 Milliarden Franken. Clariant kauft 96% am Südchemiekonzern, der namentlich auch Chemikalien für Batterien herstellt, die künftige Elektroautos benötigen. Clariant machte letztes Jahr einen Gewinn von 191 Millionen Franken nach mehreren Verlustjahren. Der Basler Konzern strich in den letzten zwei Jahren 4'000 Stellen und hat noch 16'000 Arbeitsplätze. In Deutschland sieht sich Verteidigungsminister Karl Theodor zu Guttenberg mit dem Vorwurf konfrontiert, er habe beim Schreiben seiner Doktorarbeit ganze Textpassagen anderer Autoren übernommen. Laut der Süddeutschen Zeitung spricht ein Bremer Juraprofessor von einem Zitat «dreisten Plagiat» an mehreren Stellen. Ihm seien die Textübernahmen bei Recherchen im Internet aufgefallen. Zu Gutenberg habe unter anderem einen Artikel aus der NZZ am Sonntag abgeschrieben. Der studierte Jurist hatte seine Doktorarbeit 2006 in Bayreuth eingereicht. Die dortige Universität prüft nun den Plagiatsvorwurf, wie die Süddeutsche Zeitung berichtet. Zu Gutenberg selber sagte gegenüber der Zeitung, er habe die Arbeit nach bestem Wissen und Gewissen geschrieben. An der alpinen Skiweltmeisterschaft im deutschen Garmisch-Partenkirchen ist die Schweiz beim Team-Event bereits im Viertelfinal ausgeschieden gegen Schweden. Die Schweiz verlor alle vier Einzelrennen. Gold im Team-Event geht an Frankreich, Silber an Österreich und Bronze an die Schweden.
Sie hören Rendezvous, das Polit- und Wirtschaftsmagazin am Mittag. In den nächsten Minuten zum neuen Gesetz für Söldnerfirmen in der Schweiz. Dann, in Ägypten ist die Opposition überfordert. Die Neuerungen gehen ihr zu schnell. In Indien ist der Premierminister gefordert. Er will Korruption unterbinden, auch im eigenen Kabinett. Dann gibt es ein Rendezvous mit einem verschwindenden Phänomen, dem Italienischen an Deutsch-Schweizer Schulen. Es gibt ein Rendezvous mit dem Filmregisseur Wim Wenders und einer neuen Technik.
Es ist grundsätzlich sehr anders. Es ist im Prinzip, dass man versucht, unser natürliches Sehen zu imitieren und das Sehen mit zwei Augen nachzustellen.
Dreidimensionale Technik, 3D, erobert ernste Filme. Noch einfacher, Amtshilfe leisten bei der Suche nach Steuersündern. Handelt der Bundesrat immer erst unter Druck oder sieht es nur so aus? Die Frage im Tagesgespräch um 13 Uhr. Zuerst noch Börse, Wetter und Verkehr.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.688 Punkten, minus 0,1%. Der Euro wird zu einem Franken 30,89 gehandelt und der Dollar zu 96,77 Rappen. Das Wetter. Im Norden ist es vorerst noch teilweise freundlich, besonders im Jura und in den Voralpen. Auch in diesen Regionen gibt es später aber dichte Wolken. Im Süden fällt Regen, oberhalb von etwa 700 Metern Schnee. Gegen Abend wird es auch im Osten örtlich nass. Die Höchsttemperaturen liegen beidseits der Alpen bei rund 7 Grad. Morgen Donnerstag fällt vor allem im Süden und in Graubünden noch ab und zu Regen und Schnee, sonst ist es meist trocken, im Westen teilweise sonnig. Am Freitag liegt im Flachland und in den Voralpen Hochnebel, der ziemlich zäh sein kann. In den Alpen ist es teilweise im Süden meist sonnig. Die Höchsttemperaturen liegen um 8 Grad, im Süden am Freitag bei 12 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.38 Uhr. Der Verkehr verläuft zurzeit störungsfrei.
Der Bundesrat will jetzt doch ein Gesetz für Söldnerfirmen. Darin will er verbieten, dass private Sicherheitsfirmen Söldner in den Kampf schicken oder dass sie sich an Gewaltakten beteiligen, zum Beispiel beim Sturz einer Regierung. Der Bundesrat kam unter Zugzwang, nachdem eine internationale Sicherheitsfirma ihren Holdingsitz nach Basel verlegt hatte. Aus dem Bundeshaus Pascal Krauthammer.
International tätige Firmen sind in der Schweiz eigentlich stets willkommen, liefern sie doch gutes Steuergeld ab. Als jedoch Aegis ihren Holdingsitz nach Basel verlegte, da hatten viele gar keine Freude, denn diese britische Firma bietet weltweit umfassende Sicherheitsdienstleistungen an. Auch im Irak oder Afghanistan, 20.000 Söldner sollen unter Vertrag sein. Auch wenn Aegis wohlgemerkt nicht von der Schweiz aus operiert, sagt Lucius Mader vom Bundesamt für Justiz.
Es gibt nachvollziehbare Befürchtungen, dass der Umstand, dass allenfalls Firmen, die ihren Sitz in der Schweiz haben, in gewisse Tätigkeiten involviert sind, in Konfliktgebieten außenpolitische Interessen der Schweiz beeinträchtigen könnte. Es gibt allenfalls auch ein gewisses Sicherheitsrisiko für Personen in der Schweiz, die damit verbunden sein könnten.
Genau darum will der Bundesrat künftig von allen privaten Sicherheitsfirmen über ihre Aktivitäten im Ausland informiert werden. Beteiligungen an Kampfhandlungen im Ausland sollen gesetzlich verboten werden. Die Zukunft des Holdingsitzes der umstrittenen Sicherheitsfirma Aegis wird ungewiss.
Da stellt sich jetzt natürlich die Frage, ob die Schweiz eine Regelung treffen will, die es ausschließen würde, dass allenfalls eben auch Holdingfirmen ihren Sitz in der Schweiz halten können. Wenn wir eine solche neue Regelung entwickeln, wird man überlegen müssen, gilt das nur für die Zukunft oder gilt das auch für Firmen, die bereits in der Schweiz ihren Sitz haben?
Bis Mitte Jahr soll das Gesetz klare Konturen bekommen und dann in die Vernehmlassung gehen.
Wochenlang haben die Menschen in Ägypten für Veränderungen im Land demonstriert. Nach Mubaraks Rücktritt drängt nun das Militär darauf, diese Veränderungen schnell umzusetzen. So soll zum Beispiel die Verfassung in 10 Tagen umgeschrieben sein. Ich bin nun verbunden mit unserer Nahost-Korrespondentin Irin Meyer. Eine neue Verfassung, das war eine der zentralen Forderungen der Opposition. Und nun geht es dieser Opposition doch zu schnell.
Man kann vielleicht nicht von der ganzen Opposition sprechen, aber im Kern der Protestbewegung geht dies alles wirklich zu schnell. Denn die Verfassung soll nur in 6 entscheidenden Paragraphen neu geschrieben oder verändert werden. Das sind alles Verfassungsartikel, mit denen der gestürzte Präsident Hosni Mubarak im Lauf seiner 30-jährigen Herrschaft seine Macht rücksichtslos absicherte. Er hat die Verfassung mittels Notstandgesetzen und hörigem Parlament in diesen Punkten auf sich und seine Getreuen zugeschnitten. Die Furcht der Opposition ist nun, dass mit dieser relativ kleinen Revision die Struktur des autoritären Regimes bleibt. Also, denn das politische System wird nicht neu definiert. Zum Beispiel die Machtteilung zwischen Präsident, Parlament und Justiz und alle anderen Dinge. Also es ist nur ein Schritt, um möglichst schnell möglichst freie Wahlen abhalten zu können. Aber Teile der Opposition verlangen jetzt eine ganz neue Verfassung als Basis einer parlamentarischen Demokratie.
Offenbar gibt es auch Kritik am Gremium, das die ägyptische Verfassung umschreiben soll.
Richter Tarek al-Bishri, der die Kommission leitet, hat zwar in allen Kreisen einen guten Ruf als unabhängiger Jurist, er gilt aber als moderater Islamist und das ruft nun insbesondere die Kopten, aber auch andere auf den Plan. Sie fürchten, die ganze Sache bekäme einen islamistischen oder religiösen Anstrich, umso mehr als auch ein Muslimbruder im Gremium sitzt. Sie betonen, Ägypten sei ein säkulärer Staat und müsse dies auch bleiben.
Ist denn diese Kritik berechtigt?
Die Islamisten sind Teil der ägyptischen politischen Realität und sie werden eingebunden in den politischen Prozess. Sie selber betonen immer, dass sie einen säkularen Rechtsstaat unterstützen. Das alles ist eine große Herausforderung für die ägyptische Gesellschaft und die Leute sind wachsam. Aber man kann auch feststellen, in dieser Kommission sitzen auch noch 6 säkulare Verfassungsexperten und die sind sicher nicht nur stumme Zeugen.
Wenn man die Situation so anschaut, scheint es, wie wenn das Militär seine Verantwortung möglichst schnell abgeben wolle. Eine Verfassung soll in 10 Tagen her, Neuwahlen soll es im August geben. Wie realistisch ist dieser Fahrplan?
Es ist ein sehr ehrgeiziger Fahrplan und er zeigt, wie Sie sagen, dass die Generäle die Verantwortung so schnell wie möglich, zumindest an der Oberfläche, in zivile Hände geben wollen. Für die heterogene Protestbewegung wird es sehr schwierig sein, sich in einem halben Jahr zu organisieren. Darum fordern sie 9 bis 12 Monate bis zu den Wahlen. Anders ist es für die gut organisierten Muslimbrüder oder zum Beispiel auch für die alte Oppositionspartei, die liberale WAFT. Man kann sehr schwer abschätzen, was in 6 Monaten in Ägypten sein wird, wenn man sieht, was da alles aufbricht, was da alles geschieht. Die ganze Situation ist unberechenbar. Und ein Politikwissenschaftler in Kairo hat heute Morgen gesagt, alles sei irgendwie noch konfus, auch die Generäle seien es.
Das waren Einschätzungen von deres Nahost-Korrespondentin Irin Meyer. Der Herr Minister Dr. von und zu Gutenberg habe bei seiner Dissertation abgeschrieben. Das meldet heute Morgen die Süddeutsche Zeitung. Nach all den Aufs und Abs im politischen Leben des jungen deutschen Verteidigungsministers dürfte auch mit dieser Meldung wieder eine größere Welle hochgehen, meint unser Korrespondent Kaspar Selb. Und wohl nicht nur eine.
Die Süddeutsche beschreibt in ihrer Enthüllung den Ablauf so. Ein junger Juristenprofessor habe am Samstagabend eine Rezension, eine Kritik der 5 Jahre alten Gutenberg-Dissertation schreiben wollen. Dabei habe er routinemäßig einige Textstellen bei Google eingegeben, um das Werk auf allfällige Unsauberkeiten bei der Zitierung hin zu prüfen. Und da erschien ihm sozusagen Clara Obermüller, eine Textpassage aus der NZZ am Sonntag, die wörtlich mit Gutenberg übereinstimmt, von diesem aber nicht als fremder Text kenntlich gemacht worden sei. Weitere Prüfungen hätten 7 zusätzliche Passagen anderer Autoren hervorgebracht, neben rund 1000 Zitaten, die sauber verortet seien. Nun ist klar, wer im Rahmen einer Dissertation Textstellen zitiert und dabei die Quelle nicht angibt, der plagiert, der verfasst ein Plagiat. Das kann ihm den Doktortitel kosten, muss nicht. Der Fall ist aber so oder so peinlich für zu Gutenberg. Die Aura des hochintelligenten, gut aussehenden, eleganten Adligen verblasst. Der Fall ist aber auch peinlich für die deutschen Medien, welche den Minister zuerst vom Nobody zur Lichtgestalt, zum Jahrhunderttalent, zum Merkel-Herausforderer hinauf und innerhalb Wochen zum führungsunfähigen Problemfall hinunterstilisiert haben, dabei aber kaum thematisierten, dass er zuallererst einmal ein ungewöhnlich engagierter Selbstdarsteller ist. Und der Fall ist auch noch nicht fertig, er riecht zu eigenartig. Weshalb sich ein Jus-Dozent an einem Samstagabend bei einem Glas argentinischen Rotwein, so die Enthüllung der Süddeutschen, eine ältere Dissertation vornimmt und schon am Sonntagmorgen um 7.27 Uhr seinen Juristenfreund alarmiert und kurz danach die Presse, das wird auch nicht klar. Auch hier lief einiges nicht nach akademischen Gepflogenheiten und auch hier dürfte noch einiges an neuen Erkenntnissen folgen.
Lange Zeit galt Indiens Premierminister Manmohan Singh als Saubermann der Nation. Im vergangenen Jahr hat sich das aber geändert. Seine Regierung wurde mit einer Reihe von Korruptionsskandalen konfrontiert und wirkte dabei sehr ratlos. Jetzt hat der Premierminister die Initiative ergriffen. An einer Pressekonferenz versucht er, sich zu rechtfertigen. Südasien-Korrespondentin Karin Wenger.
An impression has gone round that we are a scam-driven country and that nothing good is happening in our country.
Es sei der Eindruck entstanden, dass Indien ein Land sei, das von Skandalen beherrscht werde und das nichts Richtiges zustande bringe. Das schwäche das Selbstvertrauen der Nation, sagte der 78-jährige Premierminister Singh beim heutigen Gespräch mit indischen und ausländischen Fernsehstationen.
And whatever some people may say, that we are a lame duck coming, that I am a lame duck prime minister.
Und auch wenn die Leute sagten, dass seine Regierung einer lahmen Ente gleiche und er ein lahmer Premierminister sei, seine Regierung nehme den Job bitter ernst und sie sei hier, um zu regieren. All jene, die in den vergangenen Monaten falsch gehandelt hätten, würden zur Rechenschaft gezogen. Manmohan Singhs Worte kommen spät und sie kommen erst jetzt, nachdem ihn das oberste Gericht dazu aufgefordert hat, zu den Korruptionsskandalen Stellung zu nehmen. Von diesen gab es in den vergangenen Monaten so viele, dass die Regierung und das Parlament sich ausschließlich mit der Aufarbeitung der Skandale statt mit Reformen oder der hohen Inflation beschäftigen konnten. Begonnen hat die Serie von Skandalen im vergangenen Sommer bei den Commonwealth-Spielen. Die Aufsichtsbehörde warf den Organisatoren der Spiele Korruption vor. Sie hätten umgerechnet mehrere Milliarden Schweizer Franken für fingierte Bauverträge bezahlt. Der zweite große Skandal folgte wenige Monate später. Im November wurde bekannt, dass der Telekommunikationsminister im Jahr 2008 Mobilfunklizenzen gegen Bestechungsgelder zu niedrigen Preisen an bevorzugte Unternehmen verteilt hatte. Dem Staat sollen dabei Einnahmen von bis zu 37 Milliarden Franken entgangen sein. Trotz all diesen Skandalen glauben viele, dass der Ökonom Singh lediglich ein Opfer der Korruption seiner Kongresspartei und seiner Koalitionsparteien sei. Er selbst sagte, die Vergabe von Lizenzen sei nie mit ihm besprochen worden. Und bei der Rede von heute verwies er auf das hohe Wirtschaftswachstum und versprach, dass bis zum Ende des Fiskaljahres die Inflation auf 7% zurückgehen werde.
I think the government deserves some credit.
Und dafür verdiene die Regierung Anerkennung, meinte ein sichtlich hilfloser indischer Premierminister. Der korrupte Telekommunikationsminister musste inzwischen zurücktreten. Eine Untersuchung läuft, das Geld jedoch bleibt verloren. Auch im Falle der Commonwealth-Spiele läuft eine Untersuchung. Suresh Kalmadi, der Cheforganisator der Spiele, musste aber immer noch nicht von seinem Posten zurücktreten. Und Manmohan Singhs Aussagen, seine Regierung werde gegen die Schuldigen vorgehen und Korruption werde nicht geduldet, klingen eher wie ein Mantra, eine Beschwörung, um sich und seine Koalitionsregierung an der Macht zu halten. Denn von Rücktritt will er nichts wissen. Im Mai 2014 finden in Indien wieder Wahlen statt. Dass sich Manmohan Singh bis dann an der Macht halten kann, daran zweifeln bereits einige. Sie erinnern daran, dass bereits eine andere Regierung der Kongresspartei, nämlich jene von Rajiv Gandhi Ende der 80er Jahre, wegen Korruptionsskandalen abgewählt wurde. Wie sehr es Singh mit der Korruptionsbekämpfung ernst meint, kann er in diesen Tagen zeigen. Am vergangenen Montag wurde nämlich ein neuer Skandal, diesmal in der indischen Weltraumforschungsstation in Bangalore, bekannt. Wie hoch das Ausmaß diesmal ist, weiß noch niemand.
Rote Zahlen, Umstrukturierungen, Stellenstreichungen, so klang es eben noch aus dem Chemiekonzern Clariant. Jetzt gibt der Konzern bekannt, er wolle eine Firma kaufen, die deutsche Südchemie, für stattliche 2,5 Milliarden Franken. Wie passt das zusammen? Evelyn Kobler.
In den letzten 2 Jahren hat sich Clariant einer regelrechten Rosskur unterzogen, hat gespart, hat 20% der Belegschaft abgebaut, 4000 Stellen. Und der Umzug von ganzen Teams und Geschäftsbereichen, zum Beispiel von Muttenz nach Asien, ist noch immer in Gang. Trotzdem startet der Chemiekonzern nun zu neuen Abenteuern, kauft für 2,5 Milliarden Franken die deutsche Südchemie in München. Obwohl, von einem Abenteuer mochte Clariant-Chef Harry-Ulf Kottmann an der Medienkonferenz heute nicht reden.
The transaction we are planning is not at all an adventure for Clariant.
Von einem Abenteuer mochte danach im Gespräch auch Finanzchef Patrick Jani nichts wissen. Clariant stehe wieder sehr solid da, sagt er und verweist auf die Geschäftszahlen 2010. Da hat Clariant erstmals seit Ausbruch der Finanzkrise wieder schwarze Zahlen geschrieben. Knapp 200 Millionen Franken Gewinn.
Wir haben nicht nur die Krise überwunden, sondern auch unsere Restrukturierungsphase überwunden und können jetzt uns auf Wachstum fokussieren.
Und dieses Wachstum von bisher rund 4-5% bei Clariant, dieses Wachstum soll nun die Münchner Südchemie beschleunigen.
Die Südchemie mit ihren 2 Geschäften hat ein Wachstum von 7, 8, 9% erzielt und man sieht hier schon also ein höheres Wachstumpotenzial auf diese spezifischen Märkten.
Die Südchemie wächst also deutlich schneller als Clariant und ist vor allem auch deutlich krisenresistenter, wie die jüngste Vergangenheit gezeigt hat. Während bei Clariant in der letzten Wirtschaftskrise die Umsätze regelrecht eingebrochen sind und den Konzern zu einer Rosskur gezwungen haben, ist die deutsche Südchemie praktisch unbescholten durch die Krise gekommen. Die Südchemie produziert vor allem Katalysatoren für chemische Prozesse, die in der Chemie, der Petrochemie oder der Raffineriebranche eingesetzt werden. Die Übernahme der Münchner Firma macht das bisher sehr krisenanfällige Geschäft des Basler Konzerns also zweifellos stabiler. Dass Clariant aber diese Großakquisition wirklich auch verdauen kann, so kurz nach dem Konzernumbau, muss das Management erst beweisen. Die Börse hat jedenfalls skeptisch auf den 2,5 Milliarden Franken Deal reagiert. Die Aktie verliert 14%.
Das St. Galler Kantonsparlament behandelt derzeit ein 100-Millionen-Sparpaket mit über 50 Maßnahmen. Eine der St. Galler Sparideen war, Italienisch als Schwerpunktfach an Mittelschulen zu streichen. Doch da mischte sich gleich das halbe Tessin ein. Die Regierung prüfte die Rechtslage, Italienischlehrer wehrten sich, Intellektuelle und Lehrer protestierten. Das Ergebnis? Italienisch bleibt Schwerpunktfach in St. Gallen. Was aber auch bleibt, ist die Tatsache, dass Italienisch in der Deutschschweiz einen immer schwereren Stand hat. Tessin-Korrespondent Alexander Grass.
Sei es die Streichung eines Italienisch-Lehrstuhls an einer Universität, sei es die Diskriminierung von Italienischsprachigen in der Bundesverwaltung, sei es der aktuelle Fall im Kanton St. Gallen, immer ist der Protest der italienischen Sprachminderheit gewiss, die immer wieder an den Rand gedrängt zu werden fürchtet. Paolo Sperduto ist Lehrer an der Kantonsschule Obwalden. Er präsidiert den Verband der schweizerischen Italienischlehrer. Es gehe nicht nur um einen Fremdsprachenerwerb, sondern um das Verständnis und den Austausch mit einer Landeskultur, mit einem der wichtigsten Handelspartner der Schweiz. Der Tessiner Sprachwissenschaftler Sandro Bianconi klagt, 1980 seien fast 400.000 Personen in der Deutschschweiz und Romandie italienischsprachig gewesen, im Jahr 2000 nur noch halb so viele. Eine schweizweite Schulstatistik gibt es nicht, aber innerhalb 5 Jahren hat sich die Zahl der Italienisch-Einsteiger im Kanton Bern halbiert.
La situazione cambia non da cantone a cantone, ma da liceo a liceo.
Die Lage sei nicht von Kanton zu Kanton, sondern von Schulhaus zu Schulhaus unterschiedlich, sagt Sperduto. Auffallend sei, die Sprachfächer verlören ganz allgemein, zugunsten von Wirtschaftswissenschaft zum Beispiel. Paolo Sperduto befürchtet, wenn die italienische Sprache heute an den Schulen an Gewicht verliere, dann habe das morgen Auswirkungen auf den nationalen Zusammenhalt. Weniger drastisch sieht es Bruno Moretti, Professor am Institut für italienische Sprache und Kultur an der Uni Bern.
Il problema dell'italiano è quello di venire da un momento di grande successo.
Das Problem sei, dass die italienische Sprache dank der Einwanderung italienischer Arbeitsimmigranten Jahrzehnte des Erfolgs hinter sich habe. Aber heute werde immer noch häufiger Italienisch gesprochen als in den 50er Jahren. Gegen den aktuellen Rückgang des Schülerinteresses an der italienischen Sprache gäbe es keine erfolgsversprechenden Rezepte. Moretti findet, es müsse ein neues Angebot entstehen. Die Idee sei es, an den Schulen eine Intensivwoche Italienisch anzubieten, ein Crashkurs, der neugierig machen wolle. Bruno Moretti sagt, die Krise der italienischen Sprache in der Schweiz sei auch eine Chance. Denn allein Druck und Zwang auf die Schüler nützten nichts, genauso wenig wie gut gemeinte politische Forderungen.
Bisher waren 3D-Filme vor allem großes Spektakel im kommerziellen Hollywood-Kino. Jetzt aber gibt es ernsthafte Versuche, die neue Technik auch für das anspruchsvolle Kino fruchtbar zu machen. Die Berlinale, das große Filmfestival in Berlin, widmete dieses Jahr dem 3D-Kino einen ganzen Tag. Auf einen Dokumentarfilm war man da besonders gespannt. Wim Wenders zeigte einen Tanzfilm in 3D. Brigitte Hering.
Plötzlich sitzt man nicht mehr im Kino, sondern man streift zwischen zwei Reihen von Weinstöcken durch hohes Gras, wie zu Beginn von Werner Herzogs Film Cave of Forgotten Dreams. Oder die Leinwand öffnet sich zu einer Theaterbühne und man meint tatsächlich, im Stadttheater Wuppertal zu sitzen. In Wim Wenders Tanzporträt über Pina Bausch. Die Dokumentarfilme von Herzog und Wenders loten die neue 3D-Technik aus, machen Räume erlebbar, wie man sie im Kino bis jetzt noch nie gesehen hat. Es brauche eine ganz andere Arbeitshaltung, um einen Film in 3D zu drehen, erzählt Wim Wenders.
Es ist grundsätzlich sehr anders. Es ist im Prinzip, dass man versucht, unser natürliches Sehen zu imitieren und das Sehen mit zwei Augen nachzustellen.
Bisher wurde 3D vor allem als Spielerei im Kino eingesetzt. Über die Technik als neues Stilmittel wurde noch wenig nachgedacht. Für Wim Wenders ist 3D aber mehr als nur Spielerei. Es ist ein Mittel, das Kino formal neu zu denken.
Man organisiert den ganzen Raum, die ganze Tiefe des Raums, nicht nur das, was man zweidimensional auf der Leinwand festhalten kann, sondern die Leinwand existiert ja gar nicht mehr. In 3D-Kino ist die Leinwand durchsichtig. Man schaut in die Tiefe, ins Unendliche hinein und es kann auch was vor der Leinwand entstehen. Also wir müssen eigentlich die Leinwand vergessen lassen und das ist eine grundsätzlich andere Arbeit.
In Wim Wenders Film Pina sitzt man als Zuschauer nicht nur im Tanztheater. Man fährt mit der Wuppertaler Schwebebahn oder wohnt einem Tanz gefährlich nah am Abgrund einer Kohlegrube bei. Räumlichkeit bekommt in Wenders 3D-Film eine ganz neue Bedeutung.
Da ist dieser Raum, den man entdeckt, das ist ja wirklich Raumforschung, wenn man so will, dieses neue Medium. Da habe ich auch gedacht, ja genau, das ist das, was das kann. Und das ist ein neues Medium, wenn man es nur ernst nimmt.
Wenders und Herzog haben das Medium ernst genommen und mit der Kamera wirklich Neues ausprobiert. Ihre Dokumentationen überzeugen, weil sie auch inhaltlich von Räumen und vom Sehen erzählen. Dort Höhlenforschung, hier Tanz. Wie sieht es aber mit dem Spielfilm aus? Auch da sieht Wim Wenders durchaus neue Möglichkeiten mit 3D. Und nicht nur in der Konstruktion von Fantasiewelten, wie sie etwa James Camerons Avatar präsentiert hat.
Ich bin ganz überzeugt davon, dass dieses neue Medium, wenn man es wirklich ernst meint und wenn man guckt, was es wirklich kann, uns nicht nur in fremde Welten führen kann und auf Sterne in unbekannten Planeten, sondern uns unseren eigenen Planeten auf eine ganz andere Art und Weise näher bringen kann und dass der Zuschauer auf eine ganz andere Art konfrontiert sein kann mit einer anderen Wirklichkeit.
Für Wim Wenders ist 3D nicht die einzige Zukunft des Kinos, aber es ist ein neues und spannendes Stilmittel, das es überlegt einzusetzen gilt.
Ich glaube, was notwendig ist, um diesem Medium gerecht zu werden, ist, dass das, was man erzählt, eine gewisse Affinität dazu hat. In unserem Fall, der Tanz und dieses 3D, das hat eine traumhafte Affinität zueinander. Es war, als ob das 3D ein Geschenk wäre für den Tanz und umgekehrt der Tanz auch ein Geschenk für das 3D. Das eine hat aus dem anderen das Beste herausgebracht.
Der 3D-Tag der Berlinale hat gezeigt, dass das 3D-Kino viel mehr kann, als nur technische Spielerei und Spektakel zu sein. Man darf gespannt sein, was auf die beiden Dokumentarfilme von Wim Wenders und Werner Herzog folgen wird.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.